Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die Märkte senden derzeit ungewöhnliche Signale. Die geopolitischen Risiken haben spürbar zugenommen, die Ölpreise schwanken stark, die Renditen steigen und trotzdem notieren viele Aktienmärkte in der Nähe ihrer Höchststände. Gleichzeitig bleibt die Flucht in klassische Sicherheitsanlagen bislang überschaubar. Wie passt das alles zusammen? Darüber sprechen wir heute mit Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im selben Team. Ja, grüß dich, Sören.
Einen schönen guten Tag.
Sören, das erste Thema, was ich mal ansprechen will, ist Nahosten, Lage im Nahen Osten. Die Schlagzeilen der letzten Tage waren ja da relativ widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir Signale Richtung Diplomatie, auf der anderen deutliche Drohungen aus Washington. Wie ist jetzt aus deiner Sicht die Lage aktuell einzuschätzen und worauf achten die Märkte jetzt besonders?
Ja, die Lage ist ja im Prinzip schon seit längerem, ich nenne es mal angespannt. Ja, ist natürlich die Militärschläge, die wir da am Anfang gesehen haben, sowohl aus Teheran als auch von Seiten der USA und von Israel, die sind so nicht mehr zu sehen. Ja, es ist im Prinzip so eine angespannte Hängepartie, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite immer wieder die Hoffnung, dass man sich im Mittleren Osten insgesamt dann wieder annähert und dass man wirklich auch ein langfristiges Abkommen in Richtung Frieden hinbekommt und dann auch immer wieder Drohungen von beiden Seiten. Letzten Tage ist der Trump aufgefallen mit, wenn man keinen Deal bekommt, dann wird man richtig hart zuschlagen. Auf der anderen Seite Teheran droht dann zurück. Wenn man das tun sollte, dann wird man sich natürlich entsprechend wehren. So, das ist die Situation und das schwankt eben mal etwas stärker in die eine Richtung, mal etwas stärker in die andere Richtung. Ich glaube, vor einer Woche ungefähr, da hieß es, naja, man ist quasi kurz vor dem Durchbruch. Das war das, was an den Märkten gespielt wurde. Aktuell würde ich mal sagen, geht das Pendel oder zumindest letzten Tage ging es wieder in die andere Richtung und gerade hängen wir irgendwo dazwischen. Also es ist extrem unübersichtlich. Insgesamt würde ich behaupten, mir fehlt immer noch so die klare Perspektive, worauf man sich denn einigen könnte. Wir haben auf der einen Seite die USA, die ganz klar sagen, der Iran darf keine Atombomben bekommen. Das ist sicherlich auch keine ganz blöde Idee und deswegen hat man das Ganze auch angefangen. Und deswegen müsste auch das angereicherte Uran abgegeben werden, wohin auch immer, auf jeden Fall raus aus dem Iran. Und auf der anderen Seite haben wir Teheran, die gerade angesichts der Bedrohungslage, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, wahrscheinlich ein noch größeres Interesse haben, zumindest die Hardliner dort, dass man eine Atommacht wird. Und das ist eine Situation, wo ich persönlich, und ich glaube vielen anderen geht es genauso an den Märkten, eben noch nicht sehen, wo da ein gemeinsamer Pfad ist. Nichtsdestotrotz kann man nicht von der Hand weisen, dass der Druck auf beide Seiten extrem groß ist mit der Blockade der Straße von Hormuz. Da mag es immer wieder mal Schiffe geben, die durchkommen, aber insgesamt funktioniert die für beide Seiten. Weder schaffen es die Länder um Saudi-Arabien und die OPEC, ihre Produktion und ihre Lieferungen da durchzubringen, noch schafft es die iranische Seite. Und insofern bei Teheran, da ist es quasi ein Geldproblem irgendwann. Ja, Haupteinnahmequelle sind nun mal die Ölexporte. Und auf der anderen Seite haben wir einen Trump, der durchaus auch Druck aus der eigenen Bevölkerung, aus der eigenen Partei bekommt. Das haben wir in den letzten Tagen auch gesehen bei Abstimmungen im Senat. Insofern hier auch die höheren Preise, die man natürlich auch in den USA sieht, das sind Punkte, die natürlich auch dann Druck auf den US-Präsidenten ausüben.
Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch die Finanzmärkte haben sich eigentlich noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Ne? Deeskalation, Eskalation.
Ich habe so den Eindruck, die Finanzmärkte entscheiden sich jede Woche oder jeden Tag, muss man fast sagen, neu mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Müssen sie wohl, ja. Ölpreis hast du schon genannt, Sören. Der hat ja zuletzt kräftig geschwankt. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, welche Szenarien sehen wir denn für den Ölmarkt? Von der Entspannung, das ist eigentlich jetzt gleich die gleiche Frage wieder, ne? Von der Entspannung hin zu einer stärkeren Eskalation oder umgedreht. Was ist da unser Szenario?
Also ich würde sagen, die letzten Wochen haben ganz klar gezeigt, wenn die Eskalation gespielt wird an den Finanzmärkten, dann haben wir Ölpreise im Bereich von 120 US-Dollar im Brent Barrel. Und wenn Deeskalation gespielt wird, dann geht es aber auch relativ zügig unter 100 Dollar, zum Teil sogar in die Richtung von 90 US-Dollar. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir die nächsten Wochen sehen werden. Je nachdem, wo das Pendel hinschwingt, in die eine oder andere Richtung, eher in Richtung 110, 120 Dollar bei Eskalation und eher so 90 bis 100 Dollar, wenn Deeskalation im Vordergrund steht. Und wenn wir dazwischen hingen, dann halt irgendwas so zwischen 100, 110, muss man ganz ehrlich sagen. Wie es weitergeht, wir unterstellen das zumindest auf Sicht von 3 Monaten, ein gewisses Abkommen da ist, sodass die Straße von Hormuz zumindest teilweise wieder befahrbar ist für entsprechende Exporte. Und das würde dann bedeuten, dass wir eben gerade so diese Region um 90 Dollar auch nachhaltig erreichen sollten. Mhm. Dann, wenn man dann sieht, okay, das funktioniert wirklich, auch andere Länder sind in die Bresche gesprungen mittlerweile, also Ausfuhren aus anderen Ländern, beispielsweise auch aus den USA im Energiebereich, sind deutlich angestiegen. Ich würde es mal so umschreiben, die Welt ist deutlich flexibler, als man es ihr manchmal zutraut. Insofern sind dann langfristig auch wieder tendenziell niedrigere Rohölpreise oder insgesamt auch Rohstoffpreise möglich. Ich sage mal, auf Sicht von 12 Monaten haben wir eine Prognose von 70 US-Dollar. Das zeigt einerseits, es ist schwieriger geworden. Ja, es mag auch angespannt bleiben, sodass wir nicht auf die Niveaus von vor dem Krieg zurückgehen, aber eben deutlich niedriger, wenn da wirklich Ruhe einkehrt.
Also tanken bleibt bis auf Weiteres teuer.
Es wird tendenziell langfristig etwas günstiger, aber wir haben uns das auch sehr genau angeguckt. Mhm. Auf der einen Seite höhere Preise sind relativ schnell drin, niedrigere Preise dauern eher so 2-3 Wochen. Also das ist so die
Rocket and Feather, ne?
So ist es, die Reaktionsfunktion, die wir da unterstellen.
Okay, so dann wechseln wir mal die Asset-Klasse, kommen wir mal zu den Anleihen. Was steckt denn da hinter dem Ausverkauf? Also viele Anleger schauen ja auf die geopolitischen Risiken. Gleichzeitig erleben wir aber steigende Renditen und wie gesagt, den angesprochenen deutlichen Ausverkauf. Handelt es sich dabei um eine klassische Risikoaversion oder sehen wir vielmehr wachsende Zweifel an Inflation, an Staatsfinanzen und überhaupt der langfristigen Zinsentwicklung?
Ja, also eine Mischung aus diversen Faktoren, würde ich behaupten. Natürlich, wenn ich das Kurzende angucke, also 2-jährige Staatsanleihen, wir haben Zentralbanken, die zumindest mal auf europäischer Seite darauf hindeuten, dass die Leitzinsen angehoben werden. Das wirkt hier an der Stelle. In den USA muss man davon ausgehen, dass Leitzinssenkungen trotz neuem Notenbankchef von Trumps Gnaden, nenne ich es jetzt mal, auf jeden Fall in den nächsten Monaten kein Thema sein sollten. Also auch das hat dazu geführt, dass wir gerade in den 2-Jährigen deutlich nach oben gegangen sind bei den Renditen. Und wenn wir ans lange Ende gucken, da war ja gerade so Diskussion Ausverkauf. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff. Also ja, wir haben da einen deutlichen Anstieg gesehen bei den 10-jährigen Renditen. Mhm. Für einen Ausverkauf, wenn ich so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann würde ich behaupten, kann schon noch ein bisschen mehr passieren. Also das ist so vielleicht auch von der Wahrnehmung her ein bisschen überzogen gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass die Inflationserwartungen deutlich angestiegen sind. Mhm. Liegt sicherlich an der Situation, wie sie im Nahen Osten ist. Also es sickert eben auch nach und nach an den Anleihemärkten durch, dass bis auf Weiteres eine Lösung extrem schwierig ist. Ja, das ist ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Hinzu kommt, dass natürlich die Staaten Geld ausgeben oder relativ viel Geld ausgeben, schon geplant, bevor der Iran-Krieg überhaupt losgegangen ist, in Richtung mehr Verteidigung, wenn ich an Europa denke, Infrastrukturprogramm, wenn ich an Deutschland denke, in den USA, das One Big Beautiful Bill, auch das kostet Geld und der Iran-Krieg kostet auch nochmal Geld. Ja, das ist eine Situation, wo natürlich dann mehr Anleihen an den Markt kommen, auch im längerfristigen Bereich. Und das muss irgendwo ein Investor finden und auch der möchte mehr Rendite sehen. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, dass so ein struktureller Wandel auch stattfindet. Wenn ich gerade jetzt an die Nachfrage von institutionellen Investoren, auch von Zentralbanken denke, die haben in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel US-Staatsanleihen beispielsweise gekauft. Und hier hat man gerade in Schwellenländern eine Entwicklung hin, dass man sich eher in Richtung Gold als unabhängiges Investmentvehikel orientiert und von den Staatsanleihen zwar nicht komplett abrückt, aber zumindest mal diese Nachfragesteigerung mit zunehmender Währungsreserve so einfach nicht mehr da ist. Mhm. Natürlich auch gerade im Nahen Mittleren Osten waren auch Länder dabei, die relativ viel Staatsanleihen gekauft haben. Denen fehlen momentan natürlich auch die Einnahmen. Und ob die auch perspektivisch so zurückkehren werden an den US-Staatsanleihemarkt, kann man natürlich auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, weil deren Idee war ja eigentlich, sie werden von den USA unter anderem auch beschützt in der Region. Und gerade so mit den Erfahrungen der letzten Wochen ist die Frage, ob diese Perspektive oder diese Wahrnehmung auch weiterhin so da ist oder ob die sich vielleicht auch in anderen Märkten dann orientieren.
Mhm. Aber für Kevin Warsh bleibt es schwierig, ne? Die Wünsche von Herrn Trump zu erfüllen.
Ja, ich würde sagen, für jede Zentralbank ist es einfach schwierig. Also es ist nicht einfach mit steigender Inflationsrate und schwächelndem Wirtschaftswachstum oder zumindest nicht ganz so robustem Wirtschaftswachstum wie erwartet unterwegs zu sein. Das ist für jede Zentralbank eine ganz schwierige Situation. Was machst du da? Einerseits reputationsverteidigen und gegen Inflationsraten steigenden Preisdruck vorgehen. Mhm. Auf der anderen Seite auch die Wirtschaft nicht zu stark belasten. Für Kevin Warsh, er hat den Vorteil, dass man auf einem bremsenden Niveau unterwegs ist mit dem Leitzins in den USA. Das heißt, er muss zumindest mal nicht erhöhen. Das wird er wahrscheinlich auch sehr schwierig im Weißen Haus dann gerade als erste Maßnahme dann verkaufen können. Nichtsdestotrotz, er würde wahrscheinlich gern, so wie man die Aussagen der letzten Monate auch nimmt, eine deutlich lockere Geldpolitik machen. das könnte natürlich dann die Reputation eher gefährden. Also einen leichten Start hat er sicherlich auch nicht.
Mm-hmm, absolut, ja. Aktien, Sören.
Kommen wir zu den guten Themen. Ne?
Genau. Eigentlich wird man ja jetzt erwarten, dass die steigenden Ölpreise und diese ganzen geopolitischen Risiken und die höheren Anleiherenditen die Aktienmärkte belasten. Aber trotzdem zeigen sich die Börsen ja irgendwie erstaunlich robust. Wieso ist denn das?
Ja, die Aktienmärkte haben durchaus am Anfang des Konflikts im Mittleren Osten sehr stark reagiert, haben deutliche Einbußen hingenommen. Das hat sich bei diversen Aktienindizes, auch DAX und Eurostoxx, zumindest teilweise erledigt. DAX ist ja zumindest mal wieder deutlich über 24.000 Punkten, wenn man den mal nimmt. Und vor allem in den USA haben wir neue Rekordstände gesehen. Einerseits ist es, glaube ich, wirklich so, dass an den Aktienmärkten auch diese Reaktion normal ist. Ja, erst brichst du ein und dann erholt sich aber relativ zügig, weil man eben auch sagt, okay, man guckt über diesen kurzen Horizont auch hinaus. Das ist sicherlich ein Punkt, der hier relevant ist. Man rechnet nicht damit, dass die Zentralbanken wirklich massiv mit höheren Leitzinsen gegensteuern müssen. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und wenn man die Weltwirtschaft anguckt, ja, die wächst nicht ganz so dynamisch, wie man das erhofft hatte. Wir haben es aber auch kein rezessives Szenario. Ja, es ist einfach ein bisschen weniger Wachstum, aber durchaus in den meisten Regionen der Welt noch einigermaßen okay. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und der zweite ganz große Punkt, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Wir hatten Anfang des Jahres eine Situation, wo im Prinzip sowohl diejenigen, die die künstliche Intelligenz herstellen und vertreiben, unter Druck geraten sind, als auch diejenigen, die tatsächlich dann damit arbeiten könnten. Also Software as a Service ist ein Thema. Mhm. Da hieß es dann auch, okay, die werden wahrscheinlich disruptiert. Insofern hat alles verloren, sowohl die am Anfang der Nahrungskette als auch die am Ende. Und das hat sich jetzt gewandelt. Ich glaube, es gab sogar die These, dass die KI-Aktien oder alles, was damit zu tun hängt, die neuen sicheren Häfen seien. Ich glaube, das ist sicherlich auch übertrieben. Weder die Panikmache am Anfang des Jahres noch dieses völlig übertrieben Positive. Aber ganz klar festzuhalten ist, das ist einfach ein Bereich an den Aktienmärkten, der sehr stark unterwegs ist. Das hat auch die Berichtssaison in den USA wieder gezeigt. In der überwiegenden Mehrzahl waren die Zahlen sehr gut, die vorgelegt wurden von den beteiligten Unternehmen. Und vor allem, man hat auch gesehen, dass man in dem Bereich wirklich Geld verdienen kann. Ja, das sind einfach wesentliche Punkte, dass auch dieser positive Bias, diese positive Sichtweise für diesen Bereich wieder zurückgekommen ist. Mhm. Ich glaube, so viele Wachstumsmärkte oder Wachstumsbereiche haben wir nicht. Und künstliche Intelligenz ist etwas, dem man zutraut, wirklich perspektivisch auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Weltwirtschaft zu nehmen. Insofern ist es sinnvoll, hier auch wirklich bei den Unternehmen dabei zu bleiben, dass diese langfristige Perspektive, da ist ein Mittlerer Osten zwar sicherlich momentan ärgerlich und höhere Renditen sind auch nicht hilfreich, aber man ist in der Lage, durch diesen Horizont erstmal durchzublicken. Und wichtig ist auch noch, es haben nicht nur die Hyperscaler, also diese großen Unternehmen um Google, Amazon und Co., deutlich zulegen können in den letzten Tagen und Wochen, sondern wir haben wirklich gesehen, dass das in die Breite geht. Also auch die ganzen Zulieferer, die für die Infrastruktur ständig sind, Energieunternehmen, haben eben nicht nur vom Mittleren Osten profitiert, sondern auch von der Tatsache, dass man natürlich für diesen Themenbereich künstliche Intelligenz sehr viel Strom, sehr viel Energie braucht. Also man sieht wirklich, das geht in die Breite und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir Anfang des Jahres so unterstellt haben und der es tatsächlich in den letzten Wochen auch ganz klar gezeigt hat, vor allem natürlich in den USA, weil es immer noch ein Thema ist, was vor allem eben für den US-Markt relevant ist. Andere Märkte weltweit profitieren mittlerweile auch davon. Ja, in Europa und Deutschland gibt es Einzelne, die auch davon profitieren, aber die Breite des Marktes ist natürlich anders aufgestellt, als das in den USA der Fall ist.
Stichwort sicherer Hafen ist schon gefallen. Kommen wir mal zu Gold. Normalerweise profitiert der Gold und andere klassische Sicherheitsanlagen von geopolitischen Krisen. Diesmal habe ich das Gefühl, wirkt Gold irgendwie vergleichsweise zurückhaltend. Ist das wegen diesem eklatanten Kursanstieg der letzten Jahre, kann man ja schon sagen, aber Monate auch. Aber wie passt das zusammen?
Ich meine, so viele sichere Häfen haben wir jetzt halt auch nicht mehr. Beim Dollar lag auch so ein bisschen ab. Ne? Mhm. Der hat zwar profitiert, auch weil die USA halt netto Öl- oder Energieexporteur sind mittlerweile. Das hat sicherlich das Ganze auch gestützt. Aber jetzt so in US-Staatsanleihen flüchten, wenn ich mir die Renditen angucke, ist offenbar auch nicht so unbedingt en vogue. Gold hat auch teilweise gelitten, muss man sagen. Ja, wir sind bei 4.500 Dollar aktuell. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist durch die Decke geschossen, definitiv. Aber es sind vor allem die Zinsbelastungen hier für das Gold, die eine Rolle spielen. Also auch Gold ist zu einem gewissen Grad ein Zinsinvestment. Und wenn die Renditen steigen, dann werden eben festverzinsliche Wertpapiere attraktiver. Und Gold, weil es eben keine Rendite oder keine Coupon oder ähnliches abwirft, leidet darunter. Ich glaube, das ist aktuell der wesentliche Punkt. Man macht sich Sorgen, die Inflationsrate steigt, die Leitzinsen steigen, die Renditen steigen, was diesen sicheren Hafenaspekt bei Gold überkompensiert. Das dürfte sich natürlich dann perspektivisch, wenn wir unterstellen, der Mittlere Osten bleibt angespannt, aber es ist zumindest nicht mehr diese Gefahr der großen Eskalation vorhanden, dürfte sich dann wieder etwas umkehren, sodass wieder dieser Effekt, diese strukturellen Faktoren, die am Goldmarkt vorher die große Rolle gespielt haben, nämlich vor allem Nachfrage von Zentralbanken, geopolitische Risiken und dadurch auch Nachfrage von institutionellen Kunden, von Privatkunden, die kommen wieder in den Vordergrund. Also diese Zentralbanknachfrage war so ein wesentlicher Faktor und das dürfte, wenn ich jetzt gerade so die Blockbildung weltweit mir angucke, das Auftreten der USA, andere Länder versuchen, in die Führungsrolle zu kommen, wenn ich das mir angucke, dann glaube ich, dass Gold auch perspektivisch weiter ein sehr attraktives Investment für diverse Anlegergruppen ist. Mhm.
Eine knackige Antwort möchte ich noch zum Schluss von dir, Sören. Wenn man jetzt mal alle Entwicklungen zusammennimmt, Nahost, Ölpreis, Anleiheausverkauf, robuste Aktienmärkte, eher schwaches Gold. In einem Satz, welches Signal sendet der Markt derzeit eigentlich? Ist er zu sorglos, zu pessimistisch?
Ich glaube wieder noch. Also der Markt ist, das ist jetzt nicht ein Satz, sorry, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich glaube, der Markt ist in einem sehr unsicheren Umfeld unterwegs. Das ist jetzt auch keine neue Erfahrung, hat man in den letzten Jahren auch schon mehrfach. Es dauert einfach eine Weile, bis man zum einen wieder festere Rahmenbedingungen hat, an denen man sich klar orientieren kann. Und zum anderen aber auch, darf man an der Stelle nicht vergessen, wie gesagt, die Welt ist flexibel. Also man ist durchaus in der Lage, auch mit einem schwierigen Umfeld zurechtzukommen. Ich würde mal sagen, geopolitische Risiken hatten wir in den letzten Jahren genug. Die haben das Ganze nicht komplett ins Wanken gebracht. Wir haben immer noch einen Ukraine-Krieg, der, glaube ich, an den Finanzmärkten auch nicht die große Rolle spielt. Also man ist in der Lage, wenn ein Prozess oder so eine Situation lang genug anhält, wirklich damit umzugehen. Vor allem, weil wir auch davon ausgehen, dass das perspektivisch sich in irgendeiner Weise zumindest mal in eine angespannte, aber beruhigte Situation überführt. Ja, das ist so die Perspektive. Also es ist weder sorglos noch übertrieben negativ. Es ist einfach eine unsichere Situation und mit der müssen die Märkte umgehen.
Ja. Prima, das waren spannende Einblicke, Sören. Vielen Dank dafür. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 21. Mai 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.